Willkommen bei Familienradar, dein Podcast für Orientierung, Haltung und Präsenz im Familienalltag. Für Eltern von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren und alle, die es manchmal auch stürmisch erleben. Mit Walter von B&U Online und Lisa, dreifache Mutter. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Familienradar. Ich bin Walter, Coach und Inhaber von B&U Online und wie immer dabei ist.
Hi, ich bin Lisa, dreifache Mutter und heute haben wir ein Thema, das mich täglich beschäftigt. Eigenständigkeit fördern, ohne zu überfordern. Walter, letzte Woche wollte mein 10-jähriger Max plötzlich allein mit dem Fahrrad zum Fußballtraining fahren. Mein erster Gedanke war, auf keinen Fall. Aber dann habe ich mich gefragt, überbehüte ich ihn zu sehr?
Das ist ein perfektes Beispiel, Lisa, und du stehst damit nicht allein da. Viele Eltern schwanken zwischen, mein Kind soll selbstständig werden und aber ist es nicht noch zu klein dafür? Es ist wirklich ein schmaler Grat zwischen Fördern und Überfordern.
Genau, und das Schwierige ist ja, dass jedes Kind so unterschiedlich ist. Emma, meine 8-Jährige, übernimmt gerne Verantwortung und ist super organisiert. Max dagegen vergisst manchmal seine eigenen Schuhe, aber traut sich motorisch viel mehr zu als seine Schwester.
Das zeigt schon einen wichtigen Punkt. Es gibt nicht die eine Anleitung, die für alle Kinder passt. Eigenständigkeit zu fördern bedeutet, jedes Kind individuell zu betrachten und seine besonderen Stärken und Schwächen zu berücksichtigen.
Aber trotzdem gibt es doch bestimmt Orientierungshilfen, oder? Ich meine, irgendwann muss man ja anfangen, loszulassen. Aber wie weiß man, ob das Kind bereit dafür ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Heute sprechen wir darüber, wie wir erkennen können, wann unsere Kinder bereit für mehr Eigenständigkeit sind. Wir schauen uns an, in welchen Bereichen wir schrittweise Verantwortung übertragen können, ohne unsere Kinder zu überlasten.
Und wir haben wieder tolle Fragen von euch bekommen. Eine Mutter fragt, ab wann ihr Kind allein zur Schule gehen kann, und ein Vater will wissen, wie viel Hilfe bei den Hausaufgaben noch okay ist.
Dabei geht es nicht darum, unsere Kinder möglichst schnell erwachsen zu machen, sondern darum, ihnen zu helfen, Schritt für Schritt mehr Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Das bedeutet, die Erfahrung zu machen, ich kann etwas bewirken, ich schaffe das.
Das ist ein schönes Ziel. Und ich merke bei meinen Kindern auch, wenn sie etwas geschafft haben, worauf sie stolz sind, dann strahlen sie richtig. Das ist unbezahlbar.
Genau. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht überfordern. Denn nichts ist schlimmer für das Selbstvertrauen eines Kindes, als an einer Aufgabe zu scheitern, die eigentlich zu schwer war.
Walter, lass uns mal konkret werden. Neulich habe ich eine Mutter kennengelernt, deren 7-jähriger Sohn Leon plötzlich seinen Schulranzen selbst packen wollte. Am ersten Tag hat er seine Sportsachen vergessen, am zweiten Tag das Matheheft. Sie war total genervt und hat wieder angefangen, alles für ihn zu machen.
Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie gut gemeinte Eigenständigkeitsförderung schieflaufen kann. Hier kommt das Prinzip Scaffolding ins Spiel. Das ist wie ein Baugerüst. Man baut das Gerüst schrittweise ab, aber nicht alles auf einmal.
Scaffolding. Kannst du das mal erklären? Wie hätte Leons Mutter das besser machen können?
Gerne. Scaffolding bedeutet, dass wir Kindern zunächst strukturierte Hilfe geben und diese Hilfe nach und nach reduzieren. Bei Leon hätte das so aussehen können, erste Woche gemeinsam packen und dabei jeden Schritt laut aussprechen. Zweite Woche, Leon packt, Mama checkt gemeinsam mit ihm. Dritte Woche, Leon packt allein, Mama schaut nur noch drüber.
Aha. Also nicht von 0 auf 100, sondern schrittweise. Das macht total Sinn. Und wenn er trotzdem mal was vergisst?
Dann ist das Teil des Lernprozesses. Wichtig ist, dass wir nicht sofort wieder die Verantwortung übernehmen, sondern mit dem Kind gemeinsam überlegen. Was können wir anders machen, damit das nicht wieder passiert?
Das erinnert mich an Max und sein Fußballtraining. Anstatt sofort Nein zu sagen, hätte ich ihn fragen können, was brauchst du, um sicher mit dem Rad zu fahren? Kennst du den Weg? Was machst du, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert?
Perfekt, Lisa. So hilfst du ihm dabei, selbst zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig erkennst du, ob er wirklich bereit ist für diesen Schritt.
Aber wie erkenne ich denn generell, ob mein Kind bereit ist für mehr Eigenständigkeit? Gibt es da Anzeichen?
Es gibt tatsächlich einige Indikatoren. Erstens, das Kind äußert von sich aus den Wunsch, etwas selbst zu machen. Zweitens, es zeigt bereits in ähnlichen Bereichen Verantwortungsbewusstsein. Drittens, es kann mit kleineren Rückschlägen umgehen, ohne gleich aufzugeben.
Das ist hilfreich. Emma zeigt zum Beispiel alle drei Punkte, wenn es ums Kochen geht. Sie fragt immer, ob sie helfen kann, räumt ohne Murren ihren Arbeitsplatz auf und wenn mal was anbrennt, probiert sie es einfach nochmal.
Das ist ein wunderbares Beispiel. Emma zeigt intrinsische Motivation, das bedeutet, sie wird von innen heraus angetrieben, nicht von äußeren Belohnungen. Das ist der beste Nährboden für Eigenständigkeit.
Und bei Max ist es anders. Er will zwar viel selbst machen, aber oft eher, um zu zeigen, wie toll er ist, nicht weil er wirklich Interesse an der Sache hat.
Das ist auch völlig normal. Max zeigt eher extrinsische Motivation. Er wird durch äußere Anerkennung angetrieben. Das ist erstmal nicht schlecht, aber wir können versuchen, seine intrinsische Motivation zu stärken.
Wie denn zum Beispiel?
Indem du weniger das Ergebnis lobst und mehr den Prozess. Statt «Du bist so toll» sagst du «Ich sehe, wie konzentriert du dabei warst» oder «Du hast nicht aufgegeben, auch als es schwierig wurde».
Das ist ein guter Tipp. Aber Walter, was ist denn mit Bereichen, wo Kinder eigentlich Eigenständigkeit zeigen könnten, aber irgendwie nicht wollen? Tom, mein 6-Jähriger, könnte sich theoretisch allein anziehen, lässt sich aber immer noch gern helfen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Hier müssen wir unterscheiden zwischen kann nicht und will nicht. Bei Tom klingt es nach will nicht. Und das ist okay. Zwang erzeugt meist Widerstand. Stattdessen könntest du ihm Wahlmöglichkeiten geben.
Wie meinst du das?
Zum Beispiel, Tom, möchtest du dich heute allein anziehen oder soll ich dir helfen? Wenn du dich allein anziehst, haben wir mehr Zeit zum Spielen. So gibst du ihm die Kontrolle über die Entscheidung.
Das probiere ich mal aus. Aber was ist denn mit Bereichen, wo Sicherheit eine Rolle spielt, also Schulweg, allein zu Hause bleiben, solche Sachen?
Da müssen wir besonders vorsichtig sein und die sogenannte Zone der proximalen Entwicklung beachten. Das ist der Bereich zwischen dem, was ein Kind allein kann und dem, was es mit Hilfe schaffen kann. Sicherheitsrelevante Eigenständigkeit sollte immer in dieser Zone liegen.
Kannst du das an einem Beispiel erklären?
Gerne. Nehmen wir den Schulweg. Phase 1 – gemeinsam gehen und alle Gefahrenstellen besprechen. Phase 2 – Kind geht vor, Eltern folgen in einiger Entfernung. Phase 3 – Kind geht allein, Eltern checken nach einer Woche nach. Erst wenn alle Phasen erfolgreich waren, ist das Kind bereit.
Das dauert ja eine Weile, aber es macht Sinn. Sicher ist sicher. Wobei, manche Eltern in unserer Nachbarschaft lassen ihre Kinder schon mit 6 Jahren allein zur Schule gehen.
Das ist ein wichtiger Punkt, Lisa. Wir dürfen uns nicht von anderen Eltern unter Druck setzen lassen. Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich schnell. Und was für eines gut ist, kann für ein anderes zu früh oder zu spät sein.
Stimmt. Aber ich kenne auch das andere Extrem. Eine Bekannte fährt ihren 11-jährigen Sohn immer noch überall hin, obwohl er längst allein Bus fahren könnte.
Das ist das Phänomen der Überbehütung. Wenn wir Kindern zu wenig zutrauen, können sie nicht lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Das kann langfristig ihr Selbstvertrauen schwächen.
Wie findet man denn die Balance? Ich meine, als Mutter will man ja beschützen, aber gleichzeitig soll man loslassen.
Ein guter Indikator ist das Verhalten des Kindes. Wirkt es frustriert, weil es mehr möchte, als es darf? Oder wirkt es überfordert und gestresst? Das sind wichtige Signale für uns.
Das macht Sinn. Emma wirkt manchmal richtig genervt, wenn ich ihr zu viel abnehme. Und Max wird manchmal bockig, wenn er was nicht allein machen darf.
Genau. Kinder signalisieren uns oft sehr deutlich, was sie brauchen. Wir müssen nur lernen, diese Signale richtig zu deuten.
Aber was ist denn mit Bereichen wie Hausaufgaben? Da bin ich immer unsicher. Wie viel Hilfe ist noch okay und ab wann übernehme ich zu viel?
Hausaufgaben sind ein klassisches Feld für graduelle Verantwortungsübertragung. Das bedeutet, wir reduzieren unsere Hilfe schrittweise, aber strukturiert.
Wie könnte das aussehen?
Erste Phase: gemeinsam einen festen Arbeitsplatz und feste Zeiten etablieren. Zweite Phase: Kind arbeitet selbstständig, Eltern sind in der Nähe für Fragen. Dritte Phase: Kind arbeitet allein, Eltern schauen nur noch das Ergebnis durch. Vierte Phase: Kind übernimmt komplette Verantwortung, auch für Konsequenzen bei vergessenen Aufgaben.
Das klingt logisch. Aber was, wenn das Kind in Phase 3 ständig Hilfe braucht oder die Aufgaben nicht schafft?
dann war der Sprung zu groß und wir gehen einen Schritt zurück. Das ist völlig normal. Wichtig ist, dass wir nicht frustriert reagieren, sondern es als Lernprozess sehen für das Kind und für uns. Lisa, wir haben wieder tolle Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Sollen wir uns die anschauen?
Ja, gerne. Ich bin gespannt, womit sich andere Eltern beschäftigen.
Die erste Frage kommt von Melanie aus Frankfurt. Sie schreibt: Liebe Lisa und Walter, meine 9-jährige Tochter Sophia möchte unbedingt allein zur Schule gehen. Der Weg ist etwa 15 Minuten zu Fuß. Sie muss eine Hauptstraße überqueren. Ich habe Angst um sie, aber alle anderen Kinder in ihrer Klasse gehen schon allein. Sophia ist sehr verantwortungsbewusst, aber noch ziemlich verträumt. Wie kann ich entscheiden, ob sie bereit ist? Und wie bereite ich sie am besten vor? Vielen Dank.
Oh, das kenne ich so gut. Diese Zerrissenheit zwischen »Sie ist noch so klein« und »Die anderen können das auch schon«. Melanie, du bist nicht allein mit diesen Sorgen.
Das ist wirklich ein klassisches Dilemma, Melanie. Und du hast schon sehr gut beobachtet. Sophia ist verantwortungsbewusst, aber verträumt. Das sind wichtige Informationen für deine Entscheidung.
Wie würdest du denn vorgehen, Walter? Ich meine, die Hauptstraße macht mir auch Sorgen.
Ich würde das Stufenmodell der Verkehrserziehung anwenden. Erste Stufe: gemeinsam den Weg mehrmals gehen und dabei alle kritischen Stellen besprechen. Besonders die Hauptstraße, wo ist die beste Stelle zum Überqueren? Gibt es eine Ampel oder einen Zebrastreifen?
Und das verträumte Verhalten? Darauf muss man doch auch eingehen, oder?
Absolut. Hier können wir mit Aufmerksamkeitstraining arbeiten. Melanie könnte mit Sophia Spiele machen wie: Erzähl mir 3 Dinge, die dir auf dem Weg aufgefallen sind, oder an welcher Stelle warst du besonders konzentriert?
Das ist eine gute Idee. So wird aus der Verträumtheit sogar ein bewusstes Wahrnehmen. Und wie lange sollte Melanie das machen?
Mindestens 2 Wochen gemeinsam üben, dann eine Woche lang in sicherer Entfernung folgen. Sophia soll das aber wissen. Keine heimliche Verfolgung, sondern: Sophia, ich gehe hinter dir her, damit wir beide sicher sind, dass du bereit bist.
Und was ist mit der Hauptstraße? Ich meine, da kann auch erfahrenen Erwachsenen mal ein Fehler passieren.
Da hast du recht, Lisa. Melanie sollte mehrmals mit Sophia an verschiedenen Tageszeiten über diese Straße gehen. Morgens um 8 ist der Verkehr anders als mittags um 12. Sophia sollte alle Varianten kennen.
Und was, wenn Sophia trotz aller Vorbereitung noch nicht bereit wirkt?
Dann ist das völlig okay. Melanie, du kennst dein Kind am besten. Wenn dein Bauchgefühl sagt, noch nicht, dann hör darauf. Lieber ein paar Wochen länger warten, als ein Risiko eingehen.
Genau. Und Melanie, lass dich nicht von anderen Eltern unter Druck setzen. Jedes Kind ist unterschiedlich. Manche sind mit 8 Jahren bereit, andere erst mit 10 oder 11.
Ein sehr wichtiger Punkt. Und Sophia wird stolz auf sich sein, wenn sie es dann schafft, egal wann das ist.
Was ich auch noch sagen möchte. Melanie, sprich mit Sophia über deine Sorgen. Nicht um ihr Angst zu machen, sondern um ihr zu erklären, warum ihr das gemeinsam übt. Kinder verstehen viel mehr, als wir manchmal denken.
Absolut richtig, Lisa. Transparenz schafft Vertrauen. Und jetzt zur zweiten Frage. Die kommt von Thomas aus Berlin. Hallo Walter und Lisa. Mein 11-jähriger Sohn Paul macht seine Hausaufgaben nur noch mit ständigem Drängen und Kontrolle von mir. Er sagt, er schafft es nicht allein, aber ich habe das Gefühl, er hat sich daran gewöhnt, dass ich alles kontrolliere. Gleichzeitig will ich nicht, dass seine Noten schlechter werden. Wie kann ich ihn wieder zur Eigenständigkeit zurückführen, ohne dass er schulisch abfällt? Hilfe.
Oh Thomas, das kenne ich auch. Bei Max war das auch so eine Phase. Man will helfen, aber eigentlich macht man alles nur schlimmer, oder?
Das ist ein perfektes Beispiel für erlernte Hilflosigkeit, Thomas. Paul hat gelernt, dass Papa immer da ist und hilft, also hat er aufgehört, es selbst zu versuchen. Das ist ein sehr häufiges Phänomen.
Aber wie kommt man da wieder raus? Ich meine, wenn man plötzlich aufhört zu helfen, gehen die Noten erstmal in den Keller.
Das ist die große Sorge, aber meist ist sie unbegründet, Lisa. Kinder sind oft kompetenter, als wir denken. Thomas, ich würde dir das Rückzugsmodell vorschlagen. Du ziehst dich schrittweise zurück, aber strukturiert.
Wie sieht das konkret aus?
Erste Woche. Thomas kündigt Paul an. Paul, ich möchte, dass du wieder selbstständiger wirst. Diese Woche helfe ich dir noch bei allen Fächern, aber ab nächster Woche nur noch bei Mathe und Deutsch. So hat Paul Zeit, sich darauf einzustellen.
Das ist gut. Keine Überraschung, sondern klare Ansage. Und Paul kann sich schon mal mental darauf vorbereiten.
Genau. Zweite Woche. nur noch bei den angekündigten Fächern helfen, dritte Woche nur noch bei einem Fach. Vierte Woche, Paul arbeitet allein, Thomas schaut nur noch das Ergebnis durch.
Und wenn Paul dann schlechtere Noten schreibt?
Das ist möglich und erstmal okay. Thomas sollte mit den Lehrern sprechen und erklären, dass Paul gerade lernt, eigenständiger zu werden. Die meisten Lehrer haben Verständnis dafür und unterstützen den Prozess.
Das ist ein guter Tipp. Lehrer sind ja auch daran interessiert, dass Kinder selbstständig werden. Und Thomas, hab Geduld mit Paul. Es dauert, bis er wieder Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten bekommt.
Richtig. Und Thomas, ganz wichtig, lob Paul für seine Anstrengungen nicht nur für gute Noten. Sag Dinge wie, ich sehe, dass du dich wirklich bemüht hast oder du hast heute lange konzentriert gearbeitet.
Ja, und wenn Paul frustriert ist und sagt, das schaffe ich nicht, dann nimm ihn ernst, aber gib nicht sofort nach. Du kannst sagen, ich glaube an dich, versuch es nochmal und wenn du dann noch Fragen hast, bin ich da.
Perfekt, Lisa. So zeigst du Paul, dass du ihm etwas zutraust, aber trotzdem da bist, wenn er wirklich Hilfe braucht.
Thomas, noch eine Sache. Feier kleine Erfolge. Wenn Paul zum ersten Mal seine Hausaufgaben ganz allein gemacht hat, auch wenn sie nicht perfekt sind, dann zeig ihm, wie stolz du bist. Das motiviert ungemein.
Und Thomas, hab keine Angst vor einem vorübergehenden Leistungsabfall. Langfristig wird Paul viel selbstbewusster und erfolgreicher sein, wenn er gelernt hat, Verantwortung für sein Lernen zu übernehmen.
Walter, was sind denn für dich die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer heutigen Folge?
Ich glaube, das Wichtigste ist die Erkenntnis, dass Eigenständigkeit fördern nicht bedeutet, Kinder ins kalte Wasser zu werfen. Es ist ein schrittweiser, behutsamer Prozess, bei dem wir unseren Kindern Schritt für Schritt mehr zutrauen.
Das sehe ich genauso. Und was mir besonders wichtig ist, wir dürfen uns nicht von anderen Eltern unter Druck setzen lassen. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo und das ist völlig okay.
Ein sehr wichtiger Punkt, Lisa. Vergleiche mit anderen Kindern helfen niemandem. Viel wichtiger ist es, unser eigenes Kind genau zu beobachten und zu verstehen, was es braucht.
Genau. Und ich habe heute auch gelernt, dass es normal ist, wenn mal was schief geht. Rückschritte gehören dazu. Das ist kein Zeichen dafür, dass wir versagt haben, sondern Teil des Lernprozesses.
Absolut richtig. Und hier ist noch etwas Wichtiges. Eigenständigkeit zu fördern bedeutet nicht, unsere Kinder allein zu lassen. Wir bleiben ihre sicheren Häfen, zu denen sie jederzeit zurückkehren können.
Das ist ein schönes Bild. Wir sind wie ein Hafen. Unsere Kinder können ausfahren und Neues entdecken, aber sie wissen, dass sie jederzeit zurückkommen können, wenn sie uns brauchen.
Und dabei dürfen wir auch auf unser Bauchgefühl vertrauen. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, dann ist es wahrscheinlich zu früh. Lieber noch ein bisschen warten und dann erfolgreich sein, als zu früh zu scheitern.
Stimmt. Erfolg gibt Kindern Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ist die beste Basis für weitere Eigenständigkeit.
Und jetzt haben wir eine schöne Impulsfrage für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Denkt mal an eure eigene Kindheit zurück. Wann habt ihr euch zum ersten Mal richtig selbstständig und erwachsen gefühlt? War es, als ihr allein zur Schule gehen durftet, als ihr euer erstes eigenes Geld verdient habt, oder war es ein ganz anderer Moment?
Das ist eine tolle Frage. Und überlegt mal, was hat euch damals geholfen, diesen Schritt zu schaffen? War es die Unterstützung eurer Eltern oder musstet ihr es ganz allein lernen?
Diese Reflexion kann uns sehr dabei helfen, zu verstehen, wie wir unseren eigenen Kindern am besten dabei helfen können, selbstständig zu werden. Ihr könnt uns gerne eure Gedanken dazu schreiben.
Wie immer freuen wir uns riesig über eure Nachrichten, Fragen und Erfahrungen. Schreibt uns gerne an info@bundu.ch oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify.
Und wenn euch die Folge weitergeholfen hat, dann teilt sie gerne mit anderen Eltern. Word of Mouth ist für uns die schönste Art der Empfehlung.
Nächsten Mittwoch sind wir wieder für euch da mit einem Thema, das perfekt zu dem heutigen passt. Wie Eltern ihre eigenen Grenzen wahren. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, dass auch wir als Eltern unsere Bedürfnisse ernst nehmen und Grenzen setzen.
Das wird bestimmt sehr spannend, denn nur wenn wir als Eltern gut für uns selbst sorgen, können wir auch gut für unsere Kinder da sein. Es geht um die Balance zwischen Fürsorge für die Familie und Selbstfürsorge.
Genau, wir freuen uns auf eure Fragen zu diesem Thema. Wo fällt es euch schwer, Grenzen zu setzen? Womit habt ihr als Eltern zu kämpfen?
Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit mit euren Familien. Traut euren Kindern ruhig etwas zu, sie werden euch überraschen.
Und denkt daran, Ihr macht das großartig, auch wenn nicht immer alles perfekt läuft.
Tschüss und bis nächste Woche.
Macht's gut.
Das war Familienradar, dein Podcast für mehr Klarheit und weniger Druck im Erziehungsalltag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier uns, teil den Podcast und bleib mit uns auf Kurs. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du wieder an Bord bist.